Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Neues Haus, das in einem nicht so guten Stadtviertel liegt, und sie muss in die neue Schule gehen. Und da setzt das Buch ein und meine Lesung auch. Die neue Schule. Die neue Schule. Die neue Schule. Ich bin wie mein kleiner Bruder Jonah. Ich mag es auch nicht, wenn sich was ändert. Mama wollte mich hinbringen, aber als ich meinte, sie soll das lassen, hat sie gelächelt und nichts mehr gesagt. Sie hat nicht mal so getan, als ob ihr was dran liegt. Von der ruhigen, breiten Grenze, so heißt die Straße, in der sie wohnt, gehe ich zur lauten Bahnhofstraße. Der Einkaufswagen mit dem Müll, den ich vor 2 Tagen schon gesehen habe, ist immer noch da. Allerdings steht er jetzt 2 Häuser weiter. Vielleicht schafft er es in den nächsten 2 Monaten bis zum Bahnhof und darf abreisen. Am Bahnhof macht sich unsere Stadt richtig wichtig, obwohl es nur eine Kleinstadt ist, mit Hupen und vielen, vielen Leuten und so. Und ich gucke vor mich auf den Boden. Es laufen andere Leute herum als in Neuenmarken, wo wir vorher gewohnt haben. Reisende, klar. Aber auch viele Alte, so wie Stegners aus unserem Haus, und viele Türken. In Neuenmarken gab es überhaupt keine Türken. Und die Alten waren nicht wie Stegners, sondern wie Frau Aldenhofen aus der Wohnung neben uns, die jede Woche zum Friseur geht und Goldschmuck trägt und sich noch schminkt. Ich weiß nicht, warum man sich noch schminkt, wenn man 70 ist. Eigentlich kann man mit 40 aufhören, dann ist doch sowieso alles gelaufen. Oder mit 30? Die neue Schule. Die neue Schule. Je näher ich komme, ich muss noch 2-mal abbiegen und weiß genau wo, ich kann mich einfach nicht verlaufen, obwohl ich es jetzt gern täte, desto mehr klopft mein Herz. Ich weiß schon, was passiert. Sie glotzen mich an. Das war letztes Mal auch so. Ich bin 15 und nichts Besonderes. Nicht fett, nicht magersüchtig, keine Brille, lange Haare, blond. Mittelgroß, mitteldünn, mittelhübsch, mitteldumm. Warum glotzt ihr dann bloß so? Meine Freundin Leonie aus Neuenmarken wird mich bestimmt hier nicht besuchen. Sie wohnt mit ihrer Familie in einer großen Wohnung mit ganz hohen Zimmern und Stuck an den Decken. Ich weiß nicht, ob das wirklich so toll ist, wenn man immer Angst haben muss, dass einem 100 Jahre alte Gipsstücke auf den Kopf fallen und man im Dunkeln nicht mal sehen kann, ob das Zimmer überhaupt eine Decke hat, weil sie so weit weg ist. Leonies Eltern scheinen sich da trotzdem was drauf einzubilden. Aber das ist es nicht, warum sie mich nicht besuchen wird. Die anderen haben gesagt, Cori zieht ins Kanakennest. Und der blöde Julius ist ganz dicht zu mir gekommen, hat laut Luft durch die Nase gezogen und dann gerufen, ich kann den Knoblauch schon riechen. Sein schon intergalaktisch blöder Freund Tino hat gesagt, wir legen zusammen und spendieren dir ein Kopftuch, sonst kannst du dich da gar nicht blicken lassen. Und das ist es, warum Leonie mich nicht besuchen wird. Ich hatte nur ihr erzählt, wohin wir ziehen. Und sie hatte geschworen, es niemandem zu sagen, beim Leben ihrer Katze Mickey. Ich glaube, ihre Katze lebt noch, aber Leonie ist für mich gestorben. Wir haben sowieso nur zusammen abgehangen, weil wir beide keine anderen Freundinnen hatten. Vielleicht hat sie ja geglaubt, wenn sie das mit dem Türkenghetto weitererzählt, findet sie eine neue Freundin, mit der sie sich über mich lustig machen kann. Außerdem ist es gar kein Türkenghetto. So viele Türken wohnen hier gar nicht. Aber wenn man aus Neuenmarken kommt und nur unter Bio-Deutschen lebt, dann glaubt man das vielleicht. Die neue Schule. Der Eingang ist so eine Glashalle, ein Kinderaquarium, sieht eigentlich nicht so schlecht aus. Hoffentlich sagen sie nicht wieder Cori zu mir. Mein Name ist echt peinlich. Ich heiße Corinna, weil Mamas beste Freundin so heißt. Oder sagt man da hieß? Ich kenne die nämlich gar nicht, weil es Mamas beste Freundin war, als ich geboren wurde, aber danach nicht mehr. Ich kenne überhaupt niemand anderen, der Corinna heißt. Mit einem Schwung Fünftklässler drücke ich mich durch die Tür. Sie glotzen mich an. Aber das ist egal. Es ist einem ja auch egal, ob man von Ameisen angeglotzt wird oder nicht. Ich muss zuerst ins Sekretariat. Den Weg dahin kenne ich schon von der Anmeldung. Außerdem muss ich ganz dringend aufs Klo und weiß nicht, wo das ist. Aber ehe ich einen Fünftklässler frage, mache ich mir lieber in die Hosen. Inna ist in Ordnung, aber so nennen mich nur Mama und Jona und Oma. Als ich klein war, konnte ich meinen Namen nicht aussprechen und habe immer nur Inna gesagt, deswegen. Aber in der Schule immer so, Cori und Leonie, ey, ich weiß nicht, was du hast, Cori ist doch echt süß. Tino hat dann ziemlich schnell Corriwurst zu mir gesagt und dann alle anderen auch. Frau Selma, die freundliche, aber total uncoole Mathelehrerin, hat gesagt, ist ja klar, dass Corinna unsere Koryphäe ist. Ich musste erst mal googeln, was das bedeutet. Danach wusste ich, sie hat es jedenfalls gut gemeint. Aber es ist sowieso scheiße, gut in Mathe zu sein, auch wenn ich dafür schlecht in Französisch bin. Und ihre Bemerkung hat meinem Schulleben ein paar Zusatzpunkte auf der Katastrophenskala spendiert. Aus Koryphäe wurde Korporal, dann kam wieder Currywurst, dann raus wurde Körnerbrot, Corny, Cornflakes, Körnchen und Corryhuhn. Das alles in 2 Jahren. So lange wohnten wir immerhin in Neuenmarken, länger als in den Wohnungen davor. Leonie hieß die ganze Zeit Leonie. Ist das gerecht? Vielleicht ist es ja doch gut, auf die neue Schule zu kommen. Sie heißt nicht Bahnhofsviertelschule, sondern Kurt Schwitters Schule. Keine Ahnung, wer Kurt Schwitters war, aber der Name klingt doof. Auf jeden Fall kommen die Schüler aus der ganzen Stadt und nicht nur aus meinem Nicht-Türken-Ghetto, aber irgendwie auch nicht so krass Tollviertel. Das haben sie uns schon bei der Anmeldung erzählt, so als ob es etwas Besonderes wäre. Da waren die total stolz drauf. Dabei ist mir das völlig egal, ob die anderen nun hinterm Bahnhof wohnen oder im Trump Tower. Hauptsache, sie glotzen nicht wieder so. Bei Frau Brandes, der Schulsekretärin, rennen jede Menge Kinder rein und raus, die Schlüssel abholen, Fundsachen bringen, Fragen stellen. Ich muss mich richtig räuspern, bis sie mich bemerkt. Und dann glotzt sie mich an. War ja klar. Als ich gerade sagen will, wer ich bin, rastet irgendwas in ihrem Hirn ein und sie sagt, ach ja, natürlich, Müller, die neue, Marie, nicht wahr? Frau Brandes ist total stolz, dass ihr das eingefallen ist. Ich sehe richtig, wie sie denkt, eine gute Sekretärin muss das drauf haben und ich hab's nun mal drauf. Sie blättert in ihren Unterlagen und aha, bingo, jetzt sieht sie meinen Namen und ist enttäuscht. Entschuldigung. Corinna natürlich. Wir haben hier ja so viele Schüler. Ich lächle mein harmlosestes Lächeln. Nein, Marie ist schon richtig. Ich heiße Corinna Marie, aber ich werde Marie genannt. Frau Brandes blättert nochmal. Davon steht hier nichts. Dann ist das ein Fehler. Das ist vielleicht bei der Anmeldung vergessen worden. Jetzt muss sie sich entscheiden. Entweder hat sie sich eben nicht richtig erinnert oder bei der Anmeldung einen Fehler gemacht. Was ist schlimmer? Vielleicht hat meine Mutter Ihnen das nicht richtig gesagt. Dabei war ich doch dabei und hätte mich jederzeit beschweren können, aber daran denkt Frau Brandes nicht. Jetzt lächelt sie wieder. Ja, das kann natürlich sein. Dann ändere ich das mal rasch, damit du in der neuen Klasse auch mit deinem richtigen Namen anfangen kannst. Ich habe einen Augenblick Herzklopfen, weil es so einfach geht. Frau Brandes telefoniert mit dem Lehrerzimmer und kurze Zeit später kommt ein junger Mann in einem alten Anzug, na, vielleicht nicht alt, aber altmodisch, gibt mir fest die Hand und sieht mir ebenso fest in die Augen. Jörg Wilhelm, sagt er. Will der etwa geduzt werden? So jung ist er nun auch wieder nicht. Keine Ahnung, wie die hier drauf sind. Corinna Marie, antworte ich. Frau Brandes hilft. Herr Wilhelm ist ein Klassenlehrer. Und das, Jörg, ist Corinna Marie Müller, deine neue Schülerin. Sie wird Marie genannt. Ich streiche im Kopf den Bindestrich zwischen Jörg und Wilhelm, während er mir die Tür aufhält und sagt, na hoffentlich ist das kein schlechtes Omen. Jetzt ist es an mir zu glotzen. Ach, Entschuldigung, wir hatten bis vor einem Monat eine Marie in der Klasse. Sie musste abgehen. Dann murmelt er noch was, was ich nicht richtig höre. Es klingt wie Pechmarie. Pechmarie ist ein Mädchen, das in dieser Klasse und bei den Freunden viel Unheil gestiftet hat. Das weiß Inna aber nicht, als sie sich ausgerechnet Marie nennt. Und die ist verschwunden und viele suchen sie und darum dreht sich dann eine ganze Verwicklung in diesem Buch. Ich lese noch eine Szene. Inna hat sich angefreundet mit dem Nachbarsjungen und sie treffen sich immer außerhalb hinter einer alten abgerissenen Fabrik. Aber sie war noch nie bei ihm zu Hause und jetzt kommt sie das erste Mal bei ihm in die Wohnung. Und das lese ich euch und Ihnen noch vor. Zu Hause hocke ich mich auf die Treppe. Bis Mama mit Jona kommt, dauert es noch. Ich sollte einkaufen, Hausaufgaben machen, all das Zeug. Aber ich habe meinen Schlüssel in der Wohnung gelassen. Andere Mütter als meine hätten einen Schlüssel zu den Nachbarn gebracht. Ich muss mal. Stegners Wohnung stinkt nach alten Leuten und alten Sachen. Als ich klingle, will Herr Stegner mich erst nicht reinlassen, aber seine fette Frau erkennt mich, auch wenn sie mich leider die Lütsche von oben nennt. Der Klodeckel hat einen hellblauen Frottee-Überzug. Ich bedanke mich, aber Frau Stegner lässt mich nicht gehen. Sie stellt Kekse auf den Tisch mit dem spitzen Deckchen. Wer die berührt, wird auf der Stelle so alt wie Stegners. Wer sie isst, wird zur Mumie. Mein Magen muss leider weiter knurren. Ich sage, dass ich zu meiner Mutter in den Laden gehe und den Schlüssel hole. Als ich endlich aus der Tür bin, renne ich direkt in Mark Hönske. Inna, er hält mich an beiden Unterarmen fest und sieht mir in die Augen. Ich schaue beiseite. Ah, meine Mutter, der Schlüssel, ich muss los. Aber es gelingt mir nicht, mich loszumachen. Komm mit, sagt er und zieht mich die Treppe hoch aus dem dunklen Erdgeschoss. Aber ich kann jetzt wirklich nicht und ich muss los. Und wenn du Stegners besuchst und mich nicht, bin ich beleidigt. Ich hab sie nicht besucht, ich musste nur mal aufs Klo. Aha, und mein Klo ist dir wohl nicht gut genug, was? Er schließt die Tür auf. Der Flur ist aufgeräumt. Ich mag Ordnung, weil es bei uns zu wenig davon gibt, aber irgendwas stört mich. Wir gehen in die Küche, nachdem Mark seine Schuhe ausgezogen hat. Als er sie in einen Schuhschrank räumt, will ich schon loslachen, aber dann merke ich, dass er keinen Witz macht. Ich schnüre rasch meine Turnschuhe auf und stelle sie beiseite. Fast hatte ich damit gerechnet, Frau Hönske am Herd zu sehen, wie sie das Mittagessen kocht. Alle kriegen mit Mama Mittagessen, alle, außer mir. Aber Frau Hönske ist gar nicht da. Meine Mutter hat Spätschicht, sagt Mark. In der Küche steht nirgendwo benutztes Geschirr. Es liegen nicht einmal Krümel herum. Ich koche uns was, sagt Mark. Du kannst kochen? Es gibt Ninja-Toast. Er öffnet den glänzenden Kühlschrank und inspiziert die Lebensmittel. Was soll das denn sein? Etwas, das du noch nie bekommen hast. Du wirst es lieben. Du wirst mich lieben. Ich schlendere in den Flur. Schau dich ruhig um, ruft Mark mir hinterher, ein bisschen ironisch. Mach ich, rufe ich zurück. Im Wohnzimmer hängt ein riesen Flachbildschirm an der Wand. Der Tisch glänzt, die Sofakissen sind ordentlich. Im Regal stehen Glastiere und Holzfiguren aufgereiht wie eine marschierende Armee. Falls Ordnung und Unordnung in der Welt ein Gleichgewicht bilden, wird Marks Zuhause unseres aufwiegen. Vielleicht ist es hier sogar noch ordentlicher, als unsere Wohnung unordentlich ist. Während ich überlege, ob ich dann bei uns oben noch was durcheinander bringen muss, damit der Globus nicht anfängt zu eiern, steht Mark neben mir. Er schüttelt den Kopf, als er auf all die Ordnung sieht. Krank, oder? Lass uns in die Küche gehen. Und dein Zimmer? Mein Zimmer ist ein Geheimnis. Du musst dich erst durch den Ninja-Toast essen. In der Küche liegen jetzt eine Menge Lebensmittel herum. Was, sage ich, aber er schüttelt den Kopf. Du liest mein neues Manga. Du darfst nicht zusehen. Der Ninja-Toast ist auch ein Geheimnis. Das Rezept wird nur von Kämpfer zu Kämpfer weitergegeben. Ich blättere in dem Heft, in dem ein Bizeps-Heini einen Schatz finden und eine Frau retten will oder umgekehrt, ist ja auch egal. Zwischendurch spähe ich über den Heftrand, um zu sehen, was Mark tut. Aber als er es merkt, dreht er meinen Stuhl um. Nun sehe ich aus dem Fenster, wie Herr Stegner in Schlappen einkaufen geht. Der Bizeps-Heini rettet zuerst die Frau, aber die in Wahrheit ein verwandeltes irgendwas anderes ist, ist ja auch egal. Gerade als es spannend wird, ruft Mark mich zum Essen. Das sieht furchtbar aus, sage ich. Das kann man so nicht sagen, meint er. Naja, es sieht nicht so schlimm aus, wie es riecht. Nicht wahr? Mark strahlt. Vor jedem von uns liegt auf einem Teller ein Klumpen, der von leicht verbranntendem, stinkendem, blasenwerfendem Käse bedeckt ist. Wieso heißt es Toast? Finde es heraus, antwortet Mark und sticht in eine der Blasen. Dann setzt er das Messer an und unter dem Käse sickert rote und braune Flüssigkeit hervor. Lebt es noch? Frage ich. Nein, das ist nur bei Zombie-Toast so. Mark kaut bereits. Nun mach schon, Inna, sei kein Lappen. Ich trenne einen winzigen Bissen von der Kugel ab und rieche dran, aber der Käse überdeckt alles. Ein Stück Tomate kann ich sehen und der Matsch könnte Brot sein. Dazwischen sind noch ein paar Dinge, die ich nicht identifizieren kann, aber da Mark jetzt nicht tot vom Stuhl fällt, kann ich es vielleicht auch probieren. Hilfe, sage ich. Was? Eben ist was in meinem Mund explodiert. Ich glaube, es war Leberwurst und Schimmelkäse und Gummibärchen. Ich werde nie wieder etwas essen können. Falsch, Mark strahlt. Es sind keine Gummibärchen, es sind Cocktailkirschen. Es schmeckt abartig, aber beim zweiten Bissen schon nicht mehr ganz so übel. Obwohl noch Zwiebeln dran sind, ich kann Zwiebeln nicht leiden. Wieso heißt es Ninja-Toast? Das ist ein Geheimnis, ergänze ich automatisch. Mark hat schon aufgegessen und sieht neugierig auf die Ursuppe auf meinem Teller. Bist du etwa schon satt? Fragt er. Das ist mein Geheimnis, antworte ich kühl und stochere ein bisschen in dem gelben Schlamm herum. Schmeckt echt toll, sage ich und schiebe ihm den Teller rüber. Ich glaube, es heißt Ninja-Toast, weil der Koch wendig wie ein Ninja sein muss, damit ihn die Gäste nicht erwischen. Inna, du hast einfach keine Ahnung. Perlen vor die Säue, das ist es, was hier passiert. Du bist meiner Kunst nicht würdig. Als er meinen Teller zu sich heranzieht, schwappt der Ninja herunter und läuft über die Tischplatte. Ich muss lachen. Mark versucht, ernst zu gucken, aber dann lacht er auch. Er tunkt seinen Finger in die Pampe und malt sich das Gesicht damit an. Leck's ab. Ih! Ich laufe ins Wohnzimmer, er kommt mir nach, aber ich kann vor Lachen nicht weiter und lasse mich auf das Sofa fallen, mitten auf eins der Betonkissen. Mark flankt über die Lehne zu mir und lässt sich neben mir fallen. Er hält mich fest und reibt sein Gesicht an meinem, bis ich genauso verschmiert bin wie er. Was ist denn hier los? Ich werde nie herausfinden, ob er mich küssen wollte, ist das Erste, was ich denke. Und das Zweite ist Scheiße. Frau Hönske steht im Türrahmen und sie ist ehrlich empört. Guten Tag, Frau Hönske, sage ich kleinlaut. Mark, schreit sie. Ah, ich kann dich hören, du brauchst nicht zu brüllen. Mark, wenn Günther nachher kommt, die Flecken machst du aus dem Sofa und räum sofort die Küche auf. Sie brüllt immer noch, geradezu panisch. Als ob das hier der Weltuntergang ist. Ein bisschen Leberwurst und Käse. Dann knallt sie mit der Tür und stöckelt raus. Komm, ich helf dir, sage ich und gehe schon mal in die Küche. Das Sofa hat nichts abgekriegt, außer ein paar Krümeln. Aus dem Augenwinkel sehe ich noch, wie Mark die Betonkissen wieder arrangiert, genauso wie sie vorher waren, und die Fernbedienung auf dem Tisch parallel zur Kante hinlegt. Ich will schon loslachen, weil ich denke, dass er sich über seine Mutter lustig macht, aber dann merke ich, dass er ganz ernst ist. In der Küche kippe ich Ninja-Matsch in den Mülleimer und spüle die Teller ab. Als Mark kommt, frage ich, sag mal, hat deine Mutter irgendein Problem? Sowas fragt man eigentlich nicht, das weiß sogar ich. Aber irgendwie ist es komisch, das super Ordentliche und dieses Rumgebrülle und alles. Ja, flüstert er, Günther. Ich will schon wieder lachen, weil ich denke, Günther, ihr neuer Typ, das ist eigentlich eher Marks Problem. Aber Mark lacht immer noch nicht. Vielen Dank. Bücher gibt es um die Ecke am Büchertisch oder in der Buchhandlung, jedenfalls irgendwo hier. Sie sind ja kaum zu verfehlen in ihrer schönen Signalfarbe.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.